Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, wenn ich gleich den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, Verse 9 bis 13 vorlese, wundern Sie sich bitte nicht. In der Evangeliumslesung haben Sie gerade schon die Parallelstelle, also den fast gleichen Text aus dem Lukasevangelium gehört. Ich denke, so prägt sich der Text uns vielleicht gut ein. Allerdings gibt es zwischen den beiden Texten auch kleine Unterschiede. Bei Lukas ist von einem Zöllner namens Levi die Rede, hier von Matthäus. Es gibt die Vermutung, dass Jesus dem Levi den neuen Namen Matthäus gegeben hat, also so, wie er Simon auch Petrus bezeichnete oder wie er Johannes und Jakobus den Beinamen Boanerges, also Söhne des Donners, gegeben hat. In der alten Kirche ging man auch davon aus, dass dieser Ex-Zöllner Levi Matthäus sogar der Verfasser dieses Evangeliums war. Unter anderem geht es in unserem Text um die Aspekte Nachfolge und Gemeinschaft, wie sie auch in unserem Profil missionarischer Gemeindeaufbau Gnade, wie es da hinten auch an der Wand ja angeschlagen ist, enthalten sind. Ich lese jetzt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus das hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die knappen biblischen Texte charakterisieren Levi Matthäus in seinem alten Leben nur als Zöllner bzw. Menschen am Zollhaus. Das hat gereicht. Auch heute sind Finanzbeamte ja nicht besonders beliebt. Pascal, es gibt Ausnahmen. Aber in Galiläa zur Zeit Jesu haben Zöllner Steuern und Abgaben erhoben, die für den Unrechtsstaat des Herodes Antipas waren, der seinerseits der Besatzungsmacht des Römischen Reiches unterworfen war. Letztendlich hat also Levi für die Römer als Besatzer gearbeitet und damit in gewisser Weise gegen sein Volk. Von den erhobenen Steuern haben Zöllner einen Anteil als Lohn erhalten und es war wohl nicht so ganz unüblich, dass sie betrügerisch mehr als die festgesetzten Abgaben von ihren Landsleuten verlangten. Jedenfalls hat Johannes der Täufer sie ermahnt, nicht mehr als die vorgegebenen Steuern zu verlangen. Auch scheinen sie allgemein nicht durch besondere Religiosität aufgefallen zu sein, auch wenn dann etliche zur Taufe des Johannes kamen. Viele mögen geldliebend, vielleicht sogar habsüchtig gewesen sein, wie kapitalistische Ausbeuter heute. Vielleicht hatten sie aber auch eine realpolitische Einstellung, die den Fakt der römischen Oberherrschaft akzeptierte, mit allen Konsequenzen für das Volk. Manche mögen auch einfach Opportunisten oder Karrieristen gewesen sein. Vermutlich war das Ansehen der Zöllner so, wie heute das von Vertriebsmitarbeitern in Strukturvertrieben im Volksmund Drückerkolonnen. Oder das Sozialprestige von Hedgefondsmanagern, die Franz Müntefering ja schon als Heuschrecken bezeichnete. Um es mit einem Liedtitel von Franz Josef Degenhardt zu sagen, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Das heißt Abgrenzung, keine Gemeinschaft. Bei der Predigtvorbereitung habe ich mir dann die Frage gestellt, ob ich den Zöllner Levi Matthäus wirklich so negativ charakterisieren will. Denn alles in allem, manche dieser Züge finde ich in Ansätzen ja auch in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Dann kam auch mir der Gedanke, dass Matthäus ja auch ein Jünger Jesu war und sogar dem Kreis der 12 Apostel angehörte, sodass ich dann ihn denn wohl einmal in Gottes neuer Welt im Himmel treffen werde. Ein sehr merkwürdiger Gedanke, nicht wahr? Aber ein Gedanke zum Weiterdenken. Unter Zöllnern und Sündern hat man aber bestimmt untereinander Gemeinschaft gepflegt, miteinander gefeiert, auch ohne die wohlanständigen Frommen und Pharisäer und auch in Abgrenzung zu ihnen. So jedenfalls kenne ich das von richtigen Vertriebsorganisationen. Da wird gut gefeiert. Dass sich Zöllner und Pharisäer nicht ausstehen konnten, war klar. Von beiden Seiten, denke ich, wurde der Kontakt möglichst vermieden. Wie halten wir das eigentlich? Nun könnte man meinen, dass Jesus mit den Pharisäern ja auch permanent in Auseinandersetzung gehabt hat und sie völlig ablehnte. Doch hat Jesus sie nicht ausschließlich gemieden, wie ja allein die vielen in der Bibel berichteten Gespräche und Auseinandersetzungen ja deutlich machen. Und es gab sogar ein paar deutliche Übereinstimmungen. Schon Adolf Schlatter hat bemerkt, Jesus war nicht nur durch vereinzelte nebensächliche Berührungen, sondern in seinen Grundgedanken durch eine feste Gemeinsamkeit mit dem Denken und Glauben der Pharisäer verbunden. Die Einzigartigkeit Gottes, die Inspiration der Schrift, die Auferstehung von den Toten. Es ist falsch, den Pharisäismus als Antithese, also als reinen Gegensatz zu Jesu Arbeit aufzufassen. Aber zum Bruch und Streit kam es zwischen Pharisäern und Jesus darüber, dass er sich barmherzig mit offensichtlichen Sündern umgab und ihnen zuwendete. Jesus kritisierte die Pharisäer hinsichtlich der Auslegung des mosaischen Gesetzes. Vor allem aber konnten die Pharisäer nicht akzeptieren, dass Jesus Vollmacht zur Auslegung der Tora beanspruchte und sogar Sünden vergab. Vorhin haben wir vom Propheten Jeremia das Wort gehört: Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Aber die Pharisäer, denen das Studium der Heiligen Schrift ja so wichtig war, erkannten trotzdem Jesus mehrheitlich leider nicht als den Messias Israel, nicht als den vollmächtigen Menschensohn und nicht als den Sohn Gottes. Den barmherzigen und gerechten Gott zu kennen, ist Leben. Die Pharisäer aber haben sich gewissermaßen ihre eigene Theologie gebaut und deshalb gingen sie an Gott und seinem menschgewordenen Sohn Jesus vorbei. Deshalb traten sie nicht in seine Nachfolge ein und suchten nicht seine Gemeinschaft, sondern wurden zu seinen erbitterten Feinden. Meine Frage, wo stehen wir, auch gerade die wir Jesus nachfolgen, in der Gefahr, durch unsere eigenen Vorstellungen über Gott, seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit, unsere eigenen Wege zu gehen und ihn zu verlassen? Mir jedenfalls ist ein eigener Kopf und Rechthaberei leider nicht fremd. Gottes Barmherzigkeit, wie sie sich in seinem Sohn Jesus zeigt, sieht man schon im ersten Vers unseres Textes. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Die Formulierung des Evangelisten Matthäus lautet, dass Jesus einen Menschen sah, nicht einen Zöllner. Jesus in seiner Barmherzigkeit hat Levi Matthäus gesehen, und zwar als Menschen am Zollhaus. Jesus nimmt so eine Verbindung auf, stellt Gemeinschaft her. Auch wenn Levi Matthäus als Zöllner zu den offensichtlichen Sündern gehört, auch wenn er vorher vielleicht noch nicht viel mit Gott am Hut hatte, aber vielleicht Sehnsucht nach wahrem Leben in seinem Herzen hatte. Aus den knappen Worten des Textes kann man nicht entnehmen, welche Vorgeschichte Levi Matthäus mit Jesus hatte. Jedenfalls steht er auf und folgt Jesus nach. Es ist aber Jesus, der in seiner göttlichen Vollmacht seine Jünger beruft, wen er will. Übrigens, im Gegensatz zu den anderen Rabbinen seiner Zeit, dort bewarben sich die Jünger. Aber Jesus beruft seine Jünger in seine Nachfolge, hier den Zöllner Matthäus. Jesus hat Levi wohl dann auch Matthäus genannt, das heißt Geschenk Gottes. Später beruft er Matthäus, den gewesenen Zöllner, sogar in den Kreis der 12 Apostel. Dadurch, dass Jesus den Pharisäern nicht widerspricht, dass er mit Sündern Gemeinschaft hatte und sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, wird deutlich, dass Jesus sich aber überhaupt keine Illusionen macht. Er hatte einen Sünder berufen, der seiner Hilfe und seines Heils bedarf. Aber er, Jesus, der göttliche Arzt, das ist er. Durch sein Kreuz und seine Auferstehung schafft er unsere Heilung. Von der Krankheit unseres Lebens an Gott vorbei, von unserer Gottlosigkeit. Die religiösen Pharisäer können dieses jedoch leider nicht erkennen. Wie verwunderlich erscheint es uns, wenn wir über den Zöllner hören und Matthäus stand auf und folgte ihm, Jesus, nach. Er war wohl von Jesus überwältigt, gefangen genommen dadurch, dass sich Jesus für ihn, den sündigen Zöllner, entschieden hat. Angesichts solcher Wertschätzung richtet der Ex-Zöllner voller Freude zu Ehren Jesus ein großes Gastmahl aus, veranstaltet eine große Party. Das ist der Inbegriff orientalischer Gemeinschaft. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, Levi Matthäus hat sich für Jesus entschieden. Heute glaube ich, diese Sicht ist viel zu menschlich aktivistisch, zu egozentrisch, ja stolz gedacht. Die Berufung des menschgewordenen Gottes und seine Vollmacht ziehen Matthäus und auch Menschen allgemein zu Gott und in die Nachfolge. Aber er widersteht dem auch nicht. Wie Paulus sagt, denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. An anderer Stelle, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Die Nachfolge Jesu war ja nun für seine Jünger damals ein wirkliches hinter ihm herlaufen und in leiblicher Gemeinschaft mit Jesus leben, live und in Farbe. Für Jünger wie Matthäus damals hieß Nachfolge buchstäblich Verlassen des alten Lebens. Und das neue Leben mit Jesus bedeutete damals Heimat und Familienlosigkeit, Berufs- und Besitzverzicht, Leidens- und Todesbereitschaft. Alles für ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus. Er allein ist solche Opfer wert. Für uns heißt Nachfolge, dass wir Jesus im Glauben und Vertrauen dadurch folgen, dass wir seinen Willen erspüren und tun wollen und uns seinen Geist und seinem Handeln an uns anvertrauen. Das beinhaltet am Anfang und immer wieder Umkehr, nämlich Abkehr von allem, was uns abhält, Gottes Willen zu tun, also Sünde, und die Zuwendung zu Gott. Die Bedeutung des Verlassens des alten Lebens wird meines Erachtens heute meistens vollkommen unterschätzt. Ein neues Leben mit Jesus kann aber nicht richtig beginnen, wenn das alte Leben noch unverändert weitergelebt wird. Wenn wir uns wirklich ganz auf ihn einlassen, kann es allerdings auch sehr spannend werden, wie und wohin er uns dann führt. Zum Beispiel in beruflicher Hinsicht oder hinsichtlich des Wohnsitzes oder unseres Besitzes. Die Berufung Jesu führt Matthäus und auch uns in der Nachfolge Jesu zwingend in die Gemeinschaft mit anderen Jüngern. Das mag nicht unsere erste Wahl sein. In der Zwölfergemeinschaft dürfte es schon reichlich Spannung gegeben haben. Zum Beispiel gab es neben dem Ex-Zöllner und Römerknecht Levi Matthäus zumindest einen Jünger Simon, der als Angehörige der politischen Gruppe der Zeloten gegen die römischen Besatzer zu kämpfen bereit war, also politisch ganz anders gedacht haben dürfte. Vielleicht gab es mit Judas Iskarius sogar noch einen weiteren Zeloten. Im größeren Jüngerkreis waren jedenfalls landsmannschaftlich Galiläa und Judäa vertreten, sprachlich vermutlich hebräisch, aramäisch und griechischsprachliche Männer und sogar auch Frauen. Eine spannungsreiche Gemeinschaft der Nachfolger mit Jesus in der Mitte. Dagegen ist unsere Poppenbüttlergemeinde ausgesprochen homogen. Der Bruch in der Nachfolge mit dem alten Leben und die neue Gemeinschaft mit Jesus und seinen Jüngern heißt für Matthäus jetzt aber nicht Abbruch der Beziehung zu seinem früheren sozialen Umfeld. Sicherlich kann er beruflich nicht weitermachen wie vorher. Aber er gibt nach seiner Umkehr aus Freude für Jesus eine große Dinnerparty. Und zwar auch mit allen seinen alten Freunden aus den Zöllnern und Sündern. Und Jesus bestätigt diesen Weg, denn er kommt zusammen mit seinen Jüngern. Das gibt der Veranstaltung sicherlich ein ganz anderes Gepräge. Und Jesus rechtfertigt gegenüber den Pharisäern seine Gemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern, als die Pharisäer seine Jünger ansprechen, um sein Verhalten zu kritisieren. Es ist Jesu Barmherzigkeit mit den vielen Sündern bei der Veranstaltung und seine Sendung zu den Sündern, damit sie errettet werden, die ihn bewegen. Wie der Evangelist Markus in der Parallelstelle berichtet, sind ihm dann auch viele gefolgt. Und wir? Wie gehen wir eigentlich mit unserem nichtchristlichen Umfeld im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Kneipe oder im Sportverein um? Brechen wir Kontakte ab oder gehen wir hin? Reden wir über Gott und die Welt, aber nicht über Jesus? Wie verhalten wir uns? Äußerst bemerkenswert finde ich, wie Jesus die Pharisäer anspricht. Mit nachvollziehbarer Logik kontert Jesus: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ja, er bestätigt, dass es bei den Mitfeiernden seiner Party nicht alles gut und gesund ist. Und genau deshalb ist er als der göttliche Arzt doch gerade nötig und präsent. Die Aussage erinnert an prophetische Aussagen über den Messias. Auf die Verachtung der Pharisäer für Zöllner und Sünder und auf ihre Kritik an seiner Gemeinschaft mit ihnen erwidert Jesus ihn mit Worten der Heiligen Schrift. Jesus wird überaus deutlich mit einem Zitat des Propheten Hosea: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dabei, und das sollten wir uns meines Erachtens auch merken, sagt Jesus den Pharisäern, denen das Studium der Heiligen Schrift doch ganz wichtig war: Geht aber hin und lernt, was das heißt. Der Wortstamm dieses griechischen Wortes für lernen ist derselbe wie in Schüler bzw. Jünger. Das heißt, wir müssen beim Bibelstudium wirklich bereit sein, zu lernen und auf Gottes Wort zu hören. Also nicht unsere Gedanken und Worte darin unterbringen. Nur dann können wir unter der Leitung des Heiligen Geistes auch Gottes Willen und seine Liebe und Barmherzigkeit in Jesus Christus verstehen lernen. Paulus ermahnt die Philipper, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Für mich löst sich der logische Widerspruch dieses Wortes dadurch, dass wir gewissermaßen mit Furcht und Zittern zusehen sollen, dass wir Gottes Werk der Rettung und Heiligung an uns nicht im Wege stehen, wie es hier bei den Pharisäern der Fall zu sein scheint. Wir brauchen die Heilige Schrift, das Gebet und die Gemeinschaft, um durch den Heiligen Geist mit ihm verbunden zu bleiben. Zum Abschluss. Jesus sucht aus Barmherzigkeit Sünder auf. Er scheut ihre Gemeinschaft nicht. Ja, er will die zu sich rufen als Arzt, um sie zu heilen und in seine Gemeinde zu stellen. Wissen wir als Nachfolger Jesu noch im Innersten, dass wir selbst Sünder sind und seine Vergebung und seine Heilung brauchen? Und haben wir Retterliebe für andere Sünder? Lassen wir uns von ihm in die christliche Gemeinschaft stellen, mit allen damit verbundenen Spannungen? Wie wichtig ist uns die Heilige Schrift, um Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit immer mehr zu erkennen, von ihm erkannt zu werden und Weisung für unser Leben zu empfangen? Zum Trost. Alles wirklich Entscheidende zur Rechtfertigung und Heilung von uns Sündern und zur Wiederherstellung der Gemeinschaft hat Gott selbst aus Gnade in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist getan. Ihm sei Lob und Ehre. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.